Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling hier im Freien Sender Kombinat in Hamburg, dem FSK auf 93,0. Und bevor wir mit unserem Gespräch starten, einmal noch kurz ein Technikcheck. Lieber Gast, kannst du uns hören?
Ja, ich kann euch und uns hören, ja.
Fantastisch. Genau. Heute das Thema von Recycling laut Ankündigung ist mit dem Titel In Stein gemeißelt über die Möglichkeiten widerständiger Denkmäler. Europäische Städte sind durchzogen von Denkmälern und denkmalgeschützten Häusern. Sie triefen vor Geschichte oder genauer gesagt von Herrschaftsgeschichte. Europa ein Denkmal, gefüllt mit Straßennamen und Statuen. Inwiefern ist da überhaupt Platz für widerständiges Erinnern, für Narben in der sauberen Geschichtsschreibung? Lassen sich Denkmäler umwidmen oder umstürzen? Was bedeutet es, sich dafür einzusetzen, dass weniger gut aussehende Teile der Geschichte ein Denkmal erhalten? Wir versuchen, die Initiative Kolbstraße ist überall. Da haben wir unseren Gast, der sich gleich vorstellen will. Und wir wollten Tear This Down einladen. Die haben leider keine Zeit gehabt. Und mit unserem Gast wollen wir eben darüber sprechen, wie Erinnerungsorte oder Denkmäler oder wie wir das auch noch weiter bestimmen werden, möglich sind und notwendig und wie das eigentlich funktionieren kann. Und genau dafür haben wir Gudlu am Telefon. Hallo nochmal ganz herzlich.
Hi. Hi und danke für die Einladung.
Wir freuen uns wirklich sehr, dass du so durchaus spontan Zeit gefunden hast, mit uns eine Sendung zu machen. Genau, meine zwei Mitmoderatoren, die werden noch, haben noch ein paar Family Issues mit Kindern und die kommen dann im Laufe der Sendung dazu. Genau, magst du dich vielleicht einmal nochmal ganz kurz für unsere Hörerinnen vorstellen, wer du bist? Ja.
Also, mein Name ist Kutlu von der Musikgruppe Microphone Mafia, die jetzt seit circa über 10 Jahren, fast 11 Jahren, 11,5 Jahren mit Esther Bejarano, mit der einer Hamburgerin und eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchester Auschwitz zusammen tourt. Ich war zur Zeit des Anschlages des NSU, des rassistischen Nagelbombenanschlages des NSU, Anwohner der Kolbstraße, auf der dann auch die Bombe explodierte. Und nach ja, Bekanntwerden, nach der sogenannten Selbstenttarnung des NSU, haben wir dann mit Freundinnen und Freunden gemeinsam die Initiative Kolbstraße ist überall gegründet. Aus der ist eine Tribunalgruppe entstanden, mit der wir dann 2017 das Tribunal in Köln organisiert haben, eine gesellschaftliche Anklage des NSU-Komplex. Und daraus hat sich dann jetzt die Initiative Herkesinmedane zusammengefunden, die für einen Gedenkort in Köln kämpft, nämlich an der Kolbstraße, also die dafür kämpft, dass der Wunsch der Betroffenen erfüllt wird und dass dieser Gedenkort, dieses Mahnmal zum Bombenanschlag auf der Kolbstraße eben auch so gestaltet wird, wie die Betroffenen sich das wünschen und nicht so, wie die Stadt sich das wünscht oder wie Investorinnen und Investoren den Menschen aufzwingen möchten. Ja.
Okay, genau, vielen Dank für die Einführung. Ich glaube, ich habe gehört, dass ein Mitmoderator von mir jetzt auch in der Leitung ist. Hallo einmal.
Ja, hallo. Hallo aus Berlin.
Hallo.
Schön, dass wir zusammenkommen. Ich war noch ein bisschen in Verzug, weil das technisch gerade nicht so ganz geklappt hat. Aber jetzt bin ich auch mit am Apparat.
Genau, gut. Du hattest gesagt, dass es ja eigentlich so eine Entwicklung gab, quasi von der Initiative Kolbstraße ist überall zum NSU-Tribunal vor ein paar Jahren und jetzt zu dieser Initiative für einen Gedenkort, die für die Opfer des NSU in Köln. Genau, wann habt ihr euch genau gegründet? Gibt es das quasi noch konkreter vielleicht?
Ja, also die Initiative Kolbstraße ist überall hat sich gegründet, kurz nach, nach der sogenannten Selbstenttarnung des NSU. Da haben wir mit Freundinnen und Freunden eine Gruppe gegründet unter dem Namen Dostukino Mafukino der Freundschaft und haben auf der Kolbstraße, ich muss auch ein bisschen vorspringen, nein, es war so, es sollte nachbekannt werden, dass es Nazis waren, eine Demo durch die Kolbstraße geben und der damalige Vorsitzende der IG Kolbstraße, Mithat Özdemir, hat gesagt, wenn ihr hier durch wollt, dann werde ich mich auf die Straße legen, dass keiner hier durchkommt. Wie könnt ihr eine Demo planen, ohne mit uns vorher gesprochen zu haben? Und dann haben wir uns mit Betroffenen auf der Straße getroffen, also bei mir waren es dann eben Freundinnen und Freunde, und haben gesagt, hier muss was passieren und haben Dostukino was gegründet, haben Filme gezeigt, die die rote Linie von der Wiedervereinigung und vom Mauerfall bis ins Jahr 2011 eine Linie gezogen haben unter dem Titel vom Mauerfall bis zur Nagelbombe, dass das alles miteinander verbunden ist. Und in dem Rahmen haben wir Filme gezeigt, wie zum Beispiel Revision oder Rostock-Lichtenhagen oder 20 Jahre nach dem Anschlag. Immer aber auf der Kolbstraße, mal in einem Restaurant, mal in einem Café, mal in einer Konditorei. Und nach den Filmen gab es immer Interviews mit Betroffenen, die direkt nicht nur vom rassistischen Bombenanschlag betroffen waren, nein, auch von den rassistischen Ermittlungen, von den rassistischen Medienberichten, die 7 Jahre nach diesem Bombenanschlag, ja 7 Jahre lang über die Menschen, die Menschen erleiden mussten. Und aus diesen Filmen, aus dieser Kinoreihe, Filmreihe, meinten dann Besucher und Besucher, wir müssten was machen, um den Menschen zur Seite zu stehen. Und zwar so, wie sie wollen und nicht, wie wir denken, dass es richtig ist. Und durch die Gespräche mit Betroffenen haben wir gemerkt, okay, sie vertrauen uns, also fragen wir sie jetzt, was sie sich von uns wünschen, wie wir sie unterstützen können. Und da war die große Bitte, dass wir sie dann im Januar, nachdem der Prozess begonnen hat in München, haben im Januar dann zum ersten Mal die Betroffenen der Kolbstraße eine Aussage tätigen müssen oder in Zeugenstand treten müssen. Und wir haben gesagt, wenn die Betroffenen der Kolbstraße nach München zum Oberlandesgericht kommen, dann werden wir diesen Raum füllen, diese Empore, und sie müssen sich nicht umdrehen und irgendwelche Nazis sehen. Und so ist diese Idee entstanden. Dann waren wir dicht an dem Prozess dabei. Wir waren auch an den Berichterstattungen der Betroffenen dabei, also nicht nur von der Kolbstraße, auch von der Familie Josgat in Kassel oder von der Familie Bulgaridis in München. Und wir haben gemerkt, dieser Prozess wird niemals das erfüllen, was die Betroffenen sich wünschen. Nämlich, wer steckt wirklich hinter diesen Morden und den Bombenanschlägen und welche behördliche Seite hat diese Täterinnen und Täter wissentlich, aber auch unwissentlich, kann auch sein, geschützt oder gedeckt. Also dass dieser Komplex, NSU-Komplex, erst gar nicht angekratzt wurde. Und darum haben wir dann das Tribunal ins Leben gerufen, wo es eine gesellschaftliche Anklage gab, aber vor allem durch die Betroffenen rassistischer Gewalt hier in Deutschland seit dem Mauerfall und auch davor bis dato, und haben dann sie sprechen lassen, haben eine Anklageschrift verfasst, und aufgrund dieser ganzen gesellschaftlichen Drucks, auch nicht nur durch uns, gab es ja auch mal mehr erfolgreiche, mal weniger erfolgreiche Untersuchungsausschüsse, und aufgrund der Erfahrung wurden ja dann auch die Ideen von Gedenkorten und Mahnmälern ins Leben gerufen. Und wir haben gemerkt, in Köln gab es dann die Idee eines Mahnmals. Und es hat auch einen Entwurf gewonnen, der direkt die Kolbstraße, Ecke Schanzenstraße, also direkt an dieser Ecke, stehen sollte, dieser Gedenkort, und den haben wir als Platz und aber auch als Platz so aufgestellt von Ulf Amende, dem Künstler, dass es ein Begegnungsort wird, wo Menschen gemeinsam Solidarität zeigen können, wo sich Menschen treffen, reden, auch diskutieren, sich auch streiten, also mit Leben füllen einen Platz, also kein stillstehender Ort. Und das war die Idee. Und dann kam nachher die Stadt Köln und eine Investorengruppe, vertreten durch den Vertreter dieser Investorengruppe, wo es hieß, ja, wir wussten davon nichts, dass das dorthin kommen soll. Das wurde verkauft, wir werden finanzielle Einbußen haben. Dann haben wir wieder gesagt, es ist wieder das Typische, dass über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden wird, wo dieses Mahnmal hinkommen soll. Und vor allem vollkommen verrückt ist, woanders hinzustellen, denn dieses Mahnmal soll auch zeigen, dass obwohl hier ein rassistischer Bombenanschlag durchgeführt wurde, obwohl diese Straße angegriffen wurde, diese Straße immer noch die Kraft hatte, mit dem Umfeld wieder diese Straße mit Leben zu füllen, so wie vorher, und dass die Menschen diesen Kontrast einfach sehen sollen und dass man gemeinsam gegen Rassismus einsteht. Und das wird immer noch verwehrt, dass Kapitalfragen oder kapitalistische Ansätze und Bedürfnisse über den Bedürfnissen von Betroffenen steht. Und deswegen haben wir uns dann, ja, es gibt eigentlich gar keine, jetzt haben wir uns gegründet, das war so ein fließender Übergang als Kölner Gruppe. Und jetzt arbeiten wir schon seit einem Jahr daran, verschiedene Wege zu finden, um das öffentlich zu machen, wie Himmelschreien ungerecht das ist. Und haben jetzt auch eine Veranstaltungsreihe seit dem 12.07. gestartet, unter dem Titel Live-Act gegen Rassismus für das Mahnmal Herkesenmedane, so heißt es, Herkesenmedane, der Platz für alle. Und das ist so ein kleiner Überblick, was bis jetzt passiert ist.
Ich glaube, was du ja ganz wichtig nochmal gesagt hast, die Kontextualisierung des quasi dieses Gerichtsprozess in Münchens. Ja. Könntest du vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, also genau, welche gesellschaftlichen Bedingungen es eigentlich notwendig machen, eure Initiative?
Was es notwendig macht, ist, also wir sehen, dass es gab immer ein Auf und Ab. Also es gibt rassistische Anschläge, wo versprochen wird, dass den Menschen geholfen wird. Aber im Endeffekt werden die Betroffenen beschuldigt, seelisch, körperlich gequält durch Medien, durch Begriffe wie Dönermorde, Milieu, wo Betroffene und Opfer dieser rassistischen Morde und Anschläge kriminalisiert und stigmatisiert werden. Obwohl die Betroffenen jahrelang sagen, das können eigentlich nur ausländerfeindliche Menschen sein, wird dem nicht Gehör verschafft. Nein, das heißt dann, sie reden nicht mit uns. Also auf der Kolbstraße war zum Beispiel, hat der Staatsanwalt die Akte geschlossen mit dem Satz, die Türken reden nicht mit uns, deswegen können wir den Fall nicht lösen. Also es wurden diese Menschen runtergezogen. Dann passiert das, es kommt raus, dass es doch Nazis waren, so wie die Straße vermutet hat, so wie wir alle vermutet haben. Dann sagt man, wir versprechen die vollkommene Aufklärung. Und ich sage immer noch, ich glaube, dass Frau Merkel wirklich dran geglaubt hat, dass es so eine Aufklärung geben kann. Dabei wurde sie ja nachher von ihrem eigenen Innenminister, dem mir sehr verbessert, wenn der meinte, wenn wir alles aufdecken würden, würde das an den Grundfesten unserer Demokratie rütteln. Da war schon die Richtung dargestellt. Und die Menschen hatten aber trotzdem Hoffnung, dass sie jetzt wirklich wissen, unter welchen Umständen, wie und warum wussten sie, aber warum genau diese Menschen ihre Familienangehörigen sterben mussten. Dann beginnt der Prozess und er wird einfach auf es wird als Strafprozess geführt, wo die politische Gesinnung gar nicht hinterfragt wird. Und dann wenn ein Prozess so geführt wird, dann wird es den Wünschen der Betroffenen und der Angehörigen niemals entsprechend zu einer Lösung kommen. Denn sie werden gar nicht in die Tiefe gehen. Sie werden gar nicht forschen, welche rassistischen Strukturen, welcher strukturelle Rassismus innerhalb des NSU-Komplexes gewirkt hat. Und das war dann die nächste große Enttäuschung. Dann beginnt aber der Prozess und man denkt, dass der Richter Goertzel irgendwie doch versucht, wirklich was aufzuklären, weil er nacheinander die Nazi-Kader davor hat. Aber dann gibt es irgendeinen Umbruch plötzlich auch in seinem Denken. Und immer, auch beim Prozess, immer wenn die politische Gesinnung eine Rolle spielen sollte, durch die Nebenklageanwälte und Anwälte und durch die Zeugen und Zeugen, hat der Staatsanwalt selber unterbrochen und auch der Richter und hat gesagt, es geht nicht nach der politischen Gesinnung. Viele Betroffene haben gesagt, wir kamen uns den Zeugenstand vor, als ob wir die Schuldigen wären, als ob wir was Besonderes haben möchten, als ob wir der Fehler im System werden. Und dann ist die Enttäuschung wieder groß. Das Urteil ist ein Skandal in dem Urteil. Das ist zum Beispiel das Problem. In dem Urteil wird keinmal auf das Leid der Betroffenen eingegangen. Es wird vollkommen 0815 abgehandelt. Es ist menschlich unter aller Kanone. Es ist empathielos. Es ist herzlos. Und man hat gemerkt, sie wollen es einfach zu Ende bringen, damit dieser ganze Spuk, in Anführungsstrichen, in ihrer Sicht ein Spuk für die Betroffenen, ein großes Leiden und immer noch ein Leiden, ja, dass es dann nicht ein Ende hat, dass sie einen Deckel draufsetzen können, dann geht der Verfassungsschutz hin und sperrt Akten über 100 Jahre, dann heißt, wir ändern das wieder auf, wie momentan der Stand ist, wissen wir nicht. Und darum hat die Gesellschaft zu erkennen, es gibt einen strukturellen Rassismus hier in der Bundesrepublik Deutschland, der Nazis zum Teil schützt, der sie gewähren lässt, aber noch schlimmer, der ihnen eine Botschaft hinausschickt, sowohl an die Betroffenen als auch an die Rechtsradikalen, an die rassistischen Terroristen, nämlich wir können an die Terroristen, wir können machen, was wir wollen, uns passiert eh nichts. Im Gegenteil, die Betroffenen werden beschuldigt, aufgrund der Strukturen, aufgrund der Ermittlungen. Und die Betroffenen sagen, es kann uns immer wieder passieren, und uns wird keiner helfen. Nein, mehr noch, wir werden selber dafür beschuldigt. Und das ist der Kern eines strukturellen Rassismus, der Nazi-Strukturen leider hier in Deutschland fördert und schützt. Und das ist das Problem. Das müssen wir als Gesellschaft und nicht nur als migrantische Gesellschaft, wenn es überhaupt so eine Einteilung gibt. Wir müssen als Gesellschaft in Deutschland erkennen, dass es sowas gibt und dass es wirkt. Und dass es auch was mit Menschen macht. Und dass es uns alle betrifft. Also alle Menschen, die autark und frei leben möchten.
Genau, jetzt hast du ja letztlich quasi den strukturellen Rassismus der Gesellschaft nochmal ziemlich gut zusammengefasst eigentlich. Wo genau, also die ganzen verschiedenen Mechanismen, die eigentlich quasi niemals darauf hören oder immer quasi A, den Rassismus der Gesellschaft niemals wirklich angehen wollen und B, was da ja auch noch wichtig war, dieses Moment, dass die Betroffenen immer wieder quasi die anschuldigt werden, also wie du auch meintest, dann im Prozess selbst auf einmal sind sie das dann wieder, die quasi auf der Urteilsbank stehen und auch, um wieder zu diesem Gedenkort zu kommen, hattest du genau gesagt, dass es da eigentlich quasi so eine Art von Konflikt gibt. Also es war also schon eure Initiative, die Stadt will was anderes. Und wenn ich dich richtig verstanden hatte, Historiker, könntest du da nochmal sagen?
Nein, nicht Historiker, sondern Investoren.
Also Investoren, sorry.
Und es soll dort was gebaut werden. Was Wirtschaft, also es sollen da wirtschaftliche Büroräume und Hotels etc. pp. Ja, also was sie jetzt genau geplant haben, weiß keiner, weil es noch keinen Bebauungsplan gibt. Also ich möchte das nochmal ganz anders, also nochmal einen Schritt vorgehen. Es wurde nach dem Anschlag und nachdem bekannt wurde, dass es Neonazis waren, wurde eine Opferberatungsstelle in Köln gegründet. Die war aber genau auf der anderen Seite der Stadt und man hatte die Idee, ja, man kann den Menschen ja nicht zumuten, dass sie nochmal auf die Kolbstraße gehen und den Ort dieses Anschlages miterleben und dass wir die Traumata hervorrufen würden. Dabei leben diese Menschen dort auf der Straße. Also sie werden nirgendwo anders hingehen. Es hat wieder bei der Errichtung oder Einrichtung dieser Opferstelle niemand die Betroffenen gefragt, wo sie sich diese Opferberatungsstelle wünschen würden. So, und genauso wurde auch beim Mahnmal für das, diesen rassistischen Bombenanschlag vorgegangen. Man hat einen Entwurf erstellen lassen von einem Künstler, dem nicht gesagt wurde, dass dieser Ort eigentlich nicht bebaubar ist, weil es Privatinvestoren gehört. So, aber nun gewinnt genau dieser Entwurf, womit wohl Stadt und die Leute, die diese Ausschreibung ins Leben gerufen haben, nicht gerechnet hätten. Und die Straße sagt, ja, dieses Mahnmal muss auch an diese Ecke, weil es hat einen engen Bezug zu dieser Straße. Nun sagen die, sagt die Investorengruppe oder zumindest der Vertreter dieser Investorengruppe, ja, aber wir haben so viel Geld bezahlt und das Grundstück gehört ja uns und die können dann nicht einfach darüber verfügen. Aber es gibt Möglichkeiten. Die Stadt hätte zum Beispiel ein Vorkaufsrecht. Davon reden sie jetzt zum Beispiel, dass sie das eventuell auch machen werden, ja, aber sagen nicht wann. Also wird wieder auf Zeit gespielt. Der Investor sagt, solange ich hier bin, wird dieses Ding nicht hinkommen, weil ich finanzielle Verluste haben würde, was aber auch nicht stimmt. Wenn sie nämlich den Platz verlieren würden für ein Mahnmal, dann könnten sie ihre Investition oder was sie bauen möchten, einfach höher bauen und die Stadt würde das genehmigen. Also ist dieser Gedanke, dass es irgendwelche finanziellen Einbußen gäbe, auch nicht gegeben. Aber die Stadt hätte ich momentan vollkommen raus. Auch wenn sie sagt, wir jetzt seit dem 16. Jahrestag, wo wir so einen Aufschrei hinbekommen haben, was auch sehr gut war, einen Tag vorher kommen die Artikel, ja, wir überlegen uns das zu kaufen, wir überlegen uns das zu kaufen. Aber das ist dieser Streit seit 2004. Also Köln ist die einzige Stadt, die noch keinen Mahnmal hat. Und da ist der Grund, meiner Meinung nach, der Grund vor allem, weil man nicht den Betroffenen zuhört, weil man als Stadt leider nicht den Mut hat, den Betroffenen den Wunsch zu erfüllen. Und weil der Investor sagt, sich vollkommen auf seine kapitalistischen Prinzipien und Wünsche und Ausrichtung berufen und sagt, das ist mir und mein Eigentum und mein finanzieller Erfolg oder Nicht-Erfolg ist mir wichtiger als der Wunsch der Betroffenen. Und das ist so das Bild gerade. Eine Stadt, die sich mal so äußert, aber die sich im Grundkern einfach zu zurückhaltend und nicht hilfreich den Betroffenen gegenüber verhält. Ein Investor oder ein Investorvertreter, der vollkommen auf stur stellt. Ja. Und im Endeffekt gibt es auch immer diese Dinge, warum müssten diese Türken immer eine Extrawurst bekommen? Dabei, also was für eine Extrawurst? Es ist das Mindeste, was passieren kann. Für diesen Anschlag, aber auch für die 7-jährige Stigmatisierung und danach immer noch dieses Hin und Her in allem, wo sie nicht genügend respektiert werden.
Und hat denn, genau, Pint, wolltest du was sagen?
Nee, nee.
Aber hat denn die Stadt einen anderen Entwurf vorgelegt schon? Oder ist das quasi nur dieses Zeitspiel oder dieses mit den rechtlichen Argumenten, ja, man darf das jetzt nicht mehr kaufen, weil es ist zu teuer?
Also es gibt keinen Gegenentwurf, Punkt. Also dieses Mahnmal muss dahin. Also ich spreche da jetzt aufgrund der Erfahrung der Gespräche mit den Betroffenen, es wird da keinen Kompromiss geben. Also ein anderer Ort wird es nicht sein. Also wenn, dann nur unter Protest der Betroffenen. Punkt. Also
nee, meine Frage zielte so ein bisschen in die Richtung, dass es ja auch quasi eine Befriedungsstrategie von Städten ist, einfach ein harmloseres Ort irgendwo anders hinzubauen, ne? Genau, das einmal.
Ja, genau, die Ideen gab es. Ja, das stimmt. Ja, ja. Also es gab, man könnte das wieder in die Innenstadt machen, aber warum soll das ein Mahnmal für einen Bombenanschlag nicht am Ort des Geschehens aufgestellt werden oder aufgebaut werden oder errichtet werden, sondern in der Innenstadt, wo keiner Bezug hat? Was habe ich davon, wenn ich vor diesem Mahnmal in der Innenstadt stehe und sage, auf der Kolbstraße gab es einen rassistischen Bombenanschlag, einen Nagelbombenanschlag durch Neonazis, und dann frage ich mich, wo ist denn die Straße? Und die ist dann ungefähr 7 Kilometer auf der anderen Rheinseite. Also ja, es gab Vorschläge, auch irgendwo am Mülheimer Bahnhof, also was auch in der Nähe wäre, auch auf der rechten Seite, auf der Schelsig. Aber nein, die Betroffenen wollen, dass das Mahnmal bei ihnen ist, weil es einen Bezug zu der Straße hat, weil es auch ein Teil ihrer Geschichte ist, weil es auch ein Teil ihrer neuen, in Anführungsstrichen, wieder eines Aufstehens ist. Und das darf man einfach diesen Menschen nicht verwehren.
Genau, das leuchtet mir auch total ein. Es war nur, genau, ich war nur noch...
Nee, da geht es gar nicht um deine Frage falsch ist. Ist ja auch richtig, um diesen ganzen Konflikt da mitzubekommen. Klar macht die Stadt so ein, zwei andere Vorschläge. Aber um das schon mal zu sagen, da gibt es überhaupt keine Alternative.
Genau, wollen wir vielleicht an dieser Stelle eine ganz kurze Musik spielen, weil ich finde, jetzt ist es eigentlich ganz gut abgerundet, nochmal die Bedingungen, warum es noch keins gibt. Und quasi die ganzen, ich meine, ja, letztlich eigentlich quasi die verschiedenen Spielarten des Rassismus in Deutschland, die dafür gesorgt haben, dass es diesen Ort noch nicht gibt. Weil dann können wir vielleicht nach der Musik noch ein bisschen darauf eingehen, was ein bisschen so eure Ideen sind eigentlich. Also wie das aussehen sollte, wie es funktionieren könnte, der Gedenkort für die Opfer des NSU.
Ja,
gerne mal. Du hast ja ein paar Musikwünsche genannt. Welchen möchtest du dann als erstes hören?
Ja, von TJ.
Ja. Genau, weißer Zorn, schwarze Seele. Genau, und dann können wir, glaube
genau,
ich, danach...
Genau, schwarze Seele, genau.
Danach können wir noch einen Song
weißer spielen. Weißer schwarze Seele, so.
Genau, und danach können wir noch einen Song spielen, wenn du magst.
Da würde ich dann von Chaos One, Mawa.
Genau, das habe ich auch. Okay, dann hören wir das beides und dann sprechen wir nach der musikalischen Begleitung weiter über... NSU und die Möglichkeiten eines Gedenkorts in der Kolbstraße. Bis gleich. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Recycling hier im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 MHz und im Livestream. Heute im August mit dem Thema in Stein gemeißelt über die Möglichkeiten widerständiger Denkmäler. Und bevor wir zwei Songs gehört haben, haben wir mit Kudlu, der unser Gast heute ist, darüber gesprochen, welche rassistischen Mechanismen letztlich eigentlich immer noch wirken und funktionieren, die bisher verhindert haben, dass es einen Erinnerungsort oder ein Mahnmal für die Opfer des NSU in Köln in der Kolbstraße gibt. Nochmal kurzer Technikcheck. Kannst du mich noch hören?
Ja.
Okay, super. Genau, wir hatten ja vorher so ein bisschen über die Probleme, warum es alles das noch nicht gibt, gesprochen. Jetzt wäre vielleicht nochmal interessant, ein bisschen über eure Ideen zu sprechen. Also, wie sieht es aus? Was ist zu bedenken? Wie geht ihr da vor? Also vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen grundsätzlicher sagen, was das für ein Ort werden soll, aus eurer Perspektive.
Also das Mahnmal soll ein Platz werden, wie ein Park. Darum haben wir auch den Namen Herkesenmeidane, der Platz für alle, hat den Namen. Und der Grund, und dann gibt es eine Multimedia, also mit Bildschirmen und auf so einem Betonsockel, der in Form des, des Friseursalons ist, vor dem die Bombe explodiert ist. Und auf diesem Bildschirm können dann Menschen ihre Nachrichten, über so eine Multimedia-Möglichkeit, die Nachrichten über, über Solidarität, was sich stört, gegen Rassismus, für eine offene Gesellschaft, für eine Gesellschaft der vielen, projizieren lassen. Aber der Grundgedanke, klar, ist dieser Betonsockel in der Mitte mit dieser, mit den Bildschirmen, der in Form des Friseursalons ist. Aber vor allem ist der Platz wichtig, also im Gesamten, wo die Menschen zusammenkommen können, wie ich eben schon gesagt habe, diskutieren, sich streiten können, einfach, dass dieser Platz mit Leben befüllt ist, genauso wie die Straße wieder mit Leben befüllt wurde nach diesem rassistischen Bombenanschlag, nach den rassistischen Ermittlungen und Berichterstattungen. Und das ist der Sinn von diesem Platz, der Platz für alle. Und es sind dort alle eingeladen und gemeinsam Wünsche, Probleme, Ideen, Freundschaft, Abneigungen zu diskutieren. Und das ist die Idee. Und unser Plan ist es, wir haben keinen Plan. Wir unterstützen und wir hoffen, dass wir den Wunsch der Straße oder der Menschen auf der Straße unterstützen können, dass dieses Mahnmal dort an die Straße kommt, an die Kolbstraße. Der Ort ist nicht verhandelbar, weil die Menschen sagen, das ist uns passiert, aber jetzt treffen sich Menschen mit uns, kommen danach essen oder unterhalten sich, sehen diese Straße. Es ist unser Wunsch, dass sie sehen, die Nazis wollten, dass wir gehen, die Nazis wollten diese Straße angreifen, aber sie haben es nicht geschafft. Wir sind immer noch hier, eben eng verbunden mit Gästen, mit Menschen, die auf diesen Platz kommen, mit Menschen, die auf die Straße kommen. Und das versuchen wir zu unterstützen durch Aktionen, durch Pressekonferenzen, durch Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, durch Gespräche mit Betroffenen auf der Straße, aber jetzt auch zum Beispiel unterstützt durch Künstler und Künstler. Bis jetzt gab es zwei Veranstaltungen. Am 12.07. war Esther Dischereit, Mehmet Akbaş und Doğan Akkan da. Das war eine Lesung und ein Konzert. Jetzt am 31., also am Freitag, letzten Freitag, war Henning May von der Band Annemai Kantereit dort. Und was ganz toll war, Henning, es hat nur 10 Minuten gedauert, dann hat Henning schon zugesagt und es war ein Gespräch, er hat Reden gehalten und 3-4 Lieder. Und es waren eine ganz andere, normalerweise ganz andere Menschen waren da, die normal zu den Veranstaltungen kommen. Und es gab plötzlich eine Fusion. Viele Menschen haben erst da mitbekommen, was wirklich passiert. Das ist nämlich auch noch der Fall, dass viele gar nicht wissen. Ich meine, es ist dieser Nagelbombenanschlag ist schon 16 Jahre, liegt ja zurück. Und wir kämpfen seit über 6 Jahren oder fast 6 Jahren für diesen Ort. Und aber trotzdem weiß die Stadtgesellschaft, glaube ich, noch nicht, was da gerade passiert. Und deswegen ist es unsere Pflicht, da hinterher zu sein. Das versuchen wir auf verschiedenen Wegen. Diskussionen, Gespräche, Aktionen, Konzerte. Also wir und immer im Einklang und immer auf Wunsch eben der Betroffenen von der Straße.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dann quasi, das ist ja ein paar Mal jetzt betont, aber genau die Besonderheit eurer Initiative ist quasi im Austausch mit den Anwohnerinnen, mit den Betroffenen dort überhaupt zu überlegen, wie kann so ein Ort aussehen, der den Bedürfnissen der Betroffenen entspricht. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Nee, der Wohnsitz ist eigentlich schon da. Das ist ein Ort gegen Rassismus und gegen Diskriminierung, gegen Hass. Aber dass alle Menschen eingeladen sind, dass dann, dass die Stadtgesellschaft annimmt, dass es ihr Platz ist, mit der Kolbstraße. Also, dass es in dem Augenblick einen Zusammenschluss gibt zwischen Stadtgesellschaft und Menschen die dorthin kommen. Das ist der Wunsch. Also, es soll kein Mahnmal für die Kolbstraße nur sein. Es soll ein Mahnmal für die gesamte Stadt sein, für die gesamte Stadtgesellschaft. Es soll ein Teil dieser Stadtgesellschaft sein, als Ort für Gespräche zwischen Menschen.
Also genau über diese, genau das finde ich, das hat, glaube ich, hatte ich vorher nicht so richtig verstanden, aber genau das finde ich eigentlich, glaube ich, ein ziemlich zentraler Punkt, um irgendwie auch dann zu deutlich zu machen mit diesem Mahnmal, dass dieses Problem, also rassistische Morde eben die gesamte Stadt oder eigentlich ja das gesamte, die ganze Welt angehen, aber jetzt quasi sich von diesem Ort aufklären und quasi Diskussionen überhaupt ermöglichen sollen.
Genau.
Deswegen fand ich das eigentlich ganz wichtig, dass du das nochmal betont hast, quasi wie, also als Intervention in die Stadt, aber dass die Stadt irgendwie auch teilhaben muss, damit sich das Problem ja auch ändert.
Ja, und ja, genau. Also die Stadt muss das eben auch erkennen, dass dieser Ort wichtig ist für die Menschen auf der Kolbstraße, natürlich, aber auch für die Menschen in dieser Stadt, die nämlich an diesem Ort dann eben sehen, was passiert ist, dass es kein Vergessen gibt. Wie ich eben gesagt habe, es kommen Menschen dorthin, die bis dato noch gar nicht wussten, was passiert ist, zum Teil, oder in welcher Diskussion wir gerade drin sind. Und wenn das passiert, dass vergessen wird, das Geschehene vergessen wird, dann kann es immer wieder passieren. Und es ist auch eine Form von Empathie zu wissen, was passiert ist. Es ist eine Form von Solidarität zu wissen, was passiert ist und gemeinsam dafür einzustehen, nein, wir sind eine Gesellschaft. Also dieser Anschlag, also dieser Platz soll dazu dienen, dass nicht gesagt, dieser Anschlag galt nicht auf irgendwelche Türken, es ist nicht auf eine Türkenstraße, eine türkische Geschäftsstraße, nein, es war ein Anschlag auf ein Leben, auf Kölns Leben. Es war ein Anschlag auf Köln. Denn diese Straße ist ein Teil von Köln. Und das soll gesehen werden. Und nicht immer abgeschlossen werden, dass abgeschlossen in der Form ganz negativ, ja, das geht uns nicht an oder das ist denen passiert. Nein, das ist uns allen passiert. Und so ein Platz des Zusammentreffens wird immer eine gewisse Art von Solidarität schaffen können und auch Empathie. Und es gibt keine politische Bewegung, keine politische Chance, ohne die Empathie der Menschen zu gewinnen. Und so dafür ist dieser Platz in seiner Form mit dem Mahnmal, mit der Idee einfach prädestiniert. Und man muss auch sagen, dieser Platz ist ja nicht nur ein Gedenken an den Anschlag auf der Kolbstraße, nein, es ist auch das Gedenken an den ersten rassistischen Bombenanschlag des NSU in Köln auf der Propsteigasse. Und die Familie der Propsteigasse, auf die der Anschlag verübt wurde, sagt auch, dieses Mahnmal muss dahin. Weil das ist auch ein Symbol für uns, dieser Platz muss dahin, weil es das hergibt. Die Propsteigasse kennt keiner in Köln. Also kennen nur wenige. Aber die Kolbstraße ist ein Symbol und es muss ein Symbol für uns alle sein. Auch dieser Bombenanschlag muss eine Mahnung für uns alle sein, damit Strukturen nicht wieder so wirken können, wie sie auch wieder in Hanau gewirkt haben. Stigmatisierung und Kriminalisierung der Betroffenen zunächst. Und da dienen solche Mahnmäler, aber in der Form unsere Idee des Platzes oder die Idee der Betroffenen und des Künstlers und Verminde, dient dazu, darüber diskutieren zu können. Und wo geht es besser als an einem Ort, wo Menschen zusammenkommen können?
Und die Diskussionsgrundlage bildet dann letztlich auch ein Stück weit diese Botschaften aus den Monitoren. Also dass die quasi immer wieder Gespräche und Streit oder Zusammensein quasi mitprägen, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja, dem ist so. Ich meine, wenn irgendwas passiert, können wir, also es sind ja Menschen, die einfach ihre Botschaft dort aufschreiben können. Und das ist natürlich auch, ne, man geht dran vorbei, liest das und ist mit Freundinnen und Freunden da oder mit Bekannten und liest das und kann darüber diskutieren. Und natürlich wird das dadurch, oder was man gerade fühlt, auch in Bezug auf, ich sitze gerade hier an der Kreuzstraße, wo die Bombe explodiert wurde, wo 22 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Was fühle ich gerade? Und dann kann man über diese Gefühle diskutieren. Und der Grundkern ist, ich habe das an dem jetzt am 31.07. Mitbekommen, dass junge Frauen plötzlich schreiben, ich habe es nicht gewusst, nie wieder Rassismus. Also das ist auch ins Bewusstsein ruft, dass es ein Vergessen verhindert. Und das war nur durch ein so ein Konzert. Und es können Patenschaften werden, wo Künstler und Künstler auch eine Patenschaft für diesen Park oder für diese Idee haben. Also es gibt so viele Möglichkeiten, um gemeinsam an diesen Strukturen der Ausgrenzung und der Diskriminierung zu rütteln. Und da sind die Monitoren ein Teil davon. Es ist einmal der Platz, der mit Leben gefüllt wird, der wird beseelt, eine Idee wird reingetragen in diesen Platz, den die Menschen, die auf diesem Platz sitzen und dann unter anderem auch diese Bilder sehen oder diese Schriften oder Nachrichten oder Messages, ja, die wirken ja dann. Aber es gibt in allem eine Seele der Zusammenkunft.
Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, was auch so ein bisschen das Thema ist? Also genau, was macht es quasi widerständig? Also wie, vielleicht wiederholst du noch ein paar Sachen, aber ich glaube, das ist noch mal eine interessante Frage, die wir uns vor der Sendung gestellt haben. Also wie, was ist genau das, was es eben widerständig macht? Also wie kann es Rassismus thematisieren und dazu führen, dass Leute dagegen endlich mal was tun. Also weißt du, was ich meine mit dieser Widerstandsfrage? Also wie ist so...
Ja, also wie ist ein Widerstandsgefühl in den Menschen erweckt, meinst du?
Genau, und damit auch quasi ein Widerspruch ist zur Mehrheitsgesellschaft oder zum gegenwärtigen Rassismus der Gesellschaft, der ja nicht eng weg ist oder so.
Schau mal, also da gehe ich noch ein bisschen zurück. Wenn ich mit Esther Bejerano, einer der letzten Überlebenden des Mischorchester Auschwitz, toure und sie liest und wir singen und rappen danach, ja, dann merke ich, wie die Menschen total mitgenommen, aber auch ergriffen sind, auch aufgrund der Botschaft. Nämlich, das war die Vergangenheit, das ist passiert, es war grausam, wir dürfen das nie vergessen, weil sonst kann es wieder passieren. Und im Publikum sitzen Menschen im Alter von 5 bis 100, und das gab es alles wirklich, ja, wo Urenkel mit ihren Urgroßeltern zusammen im Publikum saßen und sehen plötzlich die Person, die es durchlebt hat, ja, aber die auch sagt, wir müssen gemeinsam zusammenhalten, um eine solidarische Zukunft, eine solidarische Gesellschaft zu schaffen. Und nicht eben nur um zu mahnen mit dem erhobenen Zeigefinger. Und da ist das Problem. Und dafür ist auch dieser Platz geschaffen. Nämlich, du bist an der Kolbstraße. Und das, Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück. Das schafft plötzlich eine Verbindung. Nicht nur eine politische, eine gesellschaftliche, nein, vor allem auch eine menschliche Verbindung. Zwischen Esther und dem Betroffenen und dem heutigen Rassismus in Form, den ich dort den Menschen mitteile, eine menschliche Verbindung, wo du ganz, ganz groß sagst, das darf eigentlich nicht passieren. Es ist unmenschlich, es ist brutal, es ist herzlos, es ist einfach nicht ertragbar, was dort passiert ist. Und das siehst du dann in der Form von Esther. Und dort schafft man eine Verbindung. Und genauso kann auch dieses Mahnmal auf der Kolbstraße wirken. Du bist an dieser Straße, siehst und liest, was passiert ist, dass Menschen von Rassisten angegriffen wurden, zum Teil schwer verletzt wurden. Und dann gehst du auf diese Straße und schaust dir das an und sagst, ja, das Leben geht weiter, sie haben ihre Kraft nicht verloren. Und genau diese Kraft müssen wir gemeinsam verbinden, damit es eben nicht wieder passiert. Danach ist es eine Vermenschlichung. Das, was der Begriff Dönermorde gemacht hat, mit entmenschlichen, verdinglichen, schafft man durch ein lebendiges Mahnmal oder durch diesen Platz, dass plötzlich es wieder menschlich wird. Sie sehen diese Menschen, sie sehen, sie haben ein Bild davon, was ihnen widerfahren ist. Sie sind an dem Anschlagsort. Sie gehen dann über die Straße und sehen, wie dort das Leben weitergeht und sagen, ja, damit dies nie wieder passiert, damit diese Menschen nie wieder so leiden müssen, haben wir auch eine Pflicht. Und dürfen eben nicht einfach glauben, wenn gesagt wird, Milieukriminalität, ja, kann ja sein. So sind sie eben. Ja, oder dass von Dönermorden gesprochen wird oder vom flambierten Döner und man das einfach hinnimmt oder einfach drüber hinwegliest. Nein, plötzlich hat man Menschen vor Augen, Leben vor Augen und ich glaube, dafür sind solche lebendigen Mahnmale total wichtig und steigern auch den Widerstand. Erst durch eine Empathie und durch eine menschliche Verbindung, dass du dir das verbildlichst, was diesen Menschen widerfahren ist, was danach passiert ist und wie es jetzt ist. Und all das zusammen wird bei jedem Menschen, davon gehe ich aus, einen Widerstand hervorrufen, dass sowas nie wieder passieren darf. Dass Menschen nie wieder, obwohl sie Betroffene waren, stigmatisiert und kriminalisiert werden. Dass Menschen einfach sich ausgegrenzt fühlen und noch mehr verurteilt fühlen und den Wölfen zum Fraß vorgeworfen fühlen. Und ich glaube, das stärkt den Widerstand. Erstmal eine Verbindung, und Vermenschlichung von dem Ganzen.
Meine Frage zielt auch ein bisschen in die Richtung. Ich finde aber, du hast das ziemlich klar gemacht, weil ja immer sich so ein bisschen die Frage stellt, finde ich, wie quasi so eine Widerständigkeit erhalten bleiben kann, wenn es offizielles Gedenken wird. Ja. Vielleicht ist ein bisschen so mein Beispiel mit dem Holocaust-Mahnmal in Berlin und dann so Kommentaren von Schröder, das ist ein Ort, wo man gerne hingeht. Und das ist ja quasi, wo es mir so scheint, als wenn dieses Mahnmal also entweder nie Widerständigkeit hatte oder nie Widersprüchlichkeit hatte gegen das offizielle Gedenken oder gegen die Gesellschaft, die immer noch antisemitisch ist beispielsweise. Genau, das ist nämlich, glaube ich, auch, weswegen ich nochmal bei dieser Widerständigkeit nachgefragt habe. Also wie kriegt man es eigentlich hin, wenn nachher alle sagen, oh, guck mal, wie die Stadt Stadt Köln sich damit schmückt. Wir haben jetzt quasi das Mahnmal hier für die Opfer des NSUs und eigentlich ist doch jetzt alles gut. Bisschen polemisch.
Obwohl ich mit Esther jetzt gerade auf Tour bin, habe ich leider sie noch nie gefragt. Ich würde mir gerne in Erfahrung bringen und das ist dann meine Hausaufgabe, das ist jetzt mein Defizit, ehrlich gesagt, was ich mir auch vorwerfen muss. Ich würde mal gerne wissen, ob, vielleicht wisst ihr das, dann wäre es gut, die Info zu bekommen, ob dieses Mahnmal mit Betroffenen besprochen wurde oder nicht, dass es erbaut wurde.
Das weiß ich nicht.
Das wäre eine ganz wichtige Diskussion. Weil ich weiß ja, worum es Esther jetzt gerade geht. Esther hat ja ein ganz anderes, in Anführungszeichen, Mahnmal im Kopf, nämlich, dass der 8. Mai ein Feiertag wird. Und zwar ein offizieller. Und das hat ja wieder einen ganz anderen Charakter. Also ich finde, ja, das kann passieren, dass Menschen sagen, die Stadt Köln schmückt sich damit, aber da ist sie jetzt gerade jetzt ganz weit weg von, indem sie sich eben erstmal kontra oder ganz zurückhalten. Es kann auch sein, dass Menschen sich dort sonnen werden, was jetzt bei dem Mahnmal ist, was ich zum Teil unerträglich finde. Aber ja, nur ein Mahnmal alleine oder ein Ort des Gedenkens reicht nicht. Es darf auch in der Gesellschaft die Information nicht fehlen. Ich meine, wenn Menschen heute vor den Toren von Auschwitz Selfies machen und tanzen, sich filmen lassen, dann zeigt das, in welcher Gesellschaft. Also das eine wird nie alleine laufen können. man braucht auch eine immer wieder eine ja, man hat die Aufgabe, immer wieder zu erinnern, was wirklich passiert ist. Ja, und nicht nur eine Auschwitzfahrt alleine oder eine Fahrt zum Platz für alle niemals ausreichen. Es muss in unser Bewusstsein, in unserer Gesellschaft hervorheben, was alles passiert ist, wie Menschen ermordet wurden, jetzt im ich will gar nicht den Holocaust dem Anschlag gegenüberstellen, sondern weil du jetzt gerade davon gesprochen hast, dass das noch nie da gewesen ist, dort passiert ist, wo Menschen, über 6 Millionen Menschen einfach vernichtet wurden, ja, und dann muss man eher mal auch, bevor man dorthin fährt, mit diesen Jugendlichen und Kindern reden, und muss immer ein Thema in unserer Gesellschaft bleiben. Also ein Mahnmal alleine reicht nicht, es muss ein Bewusstsein gegen Rassismus geschaffen werden. Und wenn wir das schaffen, ein Bewusstsein gegen Rassismus zu erschaffen, dann haben solche Mahnmäler auch plötzlich ganz andere Funktionen und werden auch nicht dazu dienen, dass sich irgendeiner damit schmückt. Und dass, wenn zum Beispiel die AfD sagt, das ist ein Mahnmal der Schande und keiner schreit richtig auf. Das ist nämlich auch eine Aussage, ohne eine Aussage getätigt zu haben. Es bedarf nicht nur diesen, das meine ich auch, diesen Ort mit Leben füllen, mit Leben in der Form, dass über die Thematik gesprochen wird, dass die Brisanz, auch der heutige Bezug noch erstellt wird, und das erfolgt eben in Gesprächen.
Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt gewesen. Genau, ich glaube, der auch ganz gut in diese Frage zielt, nach dieser Widerständigkeit, und dass es eben immer mehr bedarf als eines Orts, sondern quasi eben genau, was du eben mit die Schaffung eines Bewusstseins und Leben im Leben im Sinne davon, eine Diskussion, so eine Streitkultur, die quasi irgendwie darüber reflektiert, dass das sowas nie wieder möglich wird. Und dass das eigentlich... ich habe es eigentlich gleich wieder vergessen. Sag du ruhig erstmal bitte.
Mit dieser Widerständigkeit zum Beispiel, dafür haben wir ja eigentlich Orte. Wir haben Schulen, wir haben Universitäten, wir haben Bildungsstätten, und da dienen dann solche Orte des Mahnens einfach auch als Kraft, als visuelle Kraft, ja, das zu sehen und an die Orte zu gehen. Aber wenn unsere Universitäten und Schulen nur darauf abzielen, gerade wie viele Punkte wer wie schnell geschafft hat, dann muss das auch geändert werden. Das meine ich eben mit Strukturen. Es müssen die Strukturen geändert werden, politisch, gesellschaftlich, damit diese Orte des Mahnens auch dann auch eine Funktion, die richtige Funktion erfüllen können. Nämlich an den Orten dann mit den Erfahrungen, die man vorher gesammelt hat, mit den Informationen plötzlich eine Fusion zu schaffen mit den Betroffenen, sei es damals oder sei es heute, und es dann im Herzen eine Verbindung zu schaffen. Aber dafür müssen nicht nur Mahnmäler errichtet werden. Das heißt aber nicht, dass erst unsere Universitäten und Schulen geändert werden sollen und danach können wir über Denkmäler reden, sondern wir brauchen jetzt schon diese Mahnmäler oder Mahnmale, damit wir darauf aufbauen können, damit wir diese Gesellschaft verändern können, damit auch Schülerinnen und Schüler und Studenten und Studenten an die Uni gehen können und eben nicht auch fordern können, wir wollen mal darüber reden, dass sie auch von der Stadtgesellschaft, unsere Institutionen gefordert werden, auch darüber zu reden. Also jetzt könnte einer sagen, ja, dann lass uns doch erstmal die Strukturen ändern, bevor wir über ein Mahnmal reden. Nein, nein. Mahnmal muss auch da sein, aber auch die Änderung muss da sein. Und am besten verläuft das als parallel, dann haben wir das Optimum erreicht.
Genau, also eigentlich, wie du sagst, dass dieses Mahnmal letztlich ein Ausgang überhaupt nur sein kann oder quasi ein Ort, wo quasi was zusammenkommt und dann größere Sachen verändert. Und ich meine, letztlich ist ja wahrscheinlich das erweiterte Ziel des Mahnmals, eine Rassismus und eine Gesellschaft irgendwie dem wieder näher zu kommen oder im besten Fall natürlich auch dafür zu sorgen.
Genau. Ja, ich finde es total spannend, weil je länger wir darüber reden, umso interessanter finde ich halt auch die Idee, quasi kein Mahnmal, also sehr häufig denkt man bei sowas irgendwie an Monumentales, irgendwas wie eine Statue, irgendwas, ne, so. Aber umgekehrt zu sagen, ich mache einen Ort der Begegnung draus, also ich schaffe quasi einen Ort, an dem das stattfinden soll, was vielleicht an anderer Stelle nicht stattgefunden hat und damit halt irgendwie Rassismus produziert hat. Also ich schaffe einen Ort, ne, von dem man ausgehen kann, von dem aus gesellschaftliche Veränderung stattfinden kann, und eben keinen Ort, der halt bloß, also ne, der halt aktiv belebt werden muss und nicht angeschaut werden kann, weil ja, glaube ich, das immer ein Prozess, also wie hängt der gesellschaftliche Prozess und irgendwie so der Prozess um so ein, um einen Ort, die hängen ja untrennbar zusammen. Und
genau.
Also beides ist ja wieder aufeinander bezogen. Und das eine produziert das andere und wieder umgekehrt. Also die Gesellschaft produziert dann diese Orte und aber an diesem Ort, Entwurf für das Mahnmal an der Kolbstraße, wird dann ja auch wieder Gesellschaft produziert, so gesehen. Also wenn das ein Ort ist, der Zusammenkunft ist. Weil ich auch, also ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung noch über ganz andere Sachen nachgedacht, also eher auch so immer so, warum wird eigentlich wo, was, wie benannt, nach wem und was spiegelt sich darin wider? Und das ist ja so eine Diskussion, die ja jetzt hier in dem Kontext von dem Mahnmal an der Kolbstraße eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Da geht es ja nicht darum, irgendwie, also so historisch irgendwas aufzumachen, sondern eher darum, halt einen Ort zu schaffen, der wieder auf was Historisches verweist. Und also es ist eine ganz andere Art und Weise, glaube ich, diesen Ort zu denken.
Genau, also den Ort als Zusammenkunft für die für eine Seele und für Gedanken, genau. Also nicht nur da, das ist der Ort abgeschlossen, wo es da ist, nein, aus dem Ort was rauszutragen in die Gesellschaft und in die Öffentlichkeit und darüber diskutieren. Also nicht, dass es in diesem Ort gefangen ist, sondern dass ein Gedanke entwickelt wird an diesem Ort durch Gespräche, durch Streit, durch Diskussionen und der dann rausgetragen wird. Und dann in Bezug eben, dass es direkt eine Kolbstraße, in unserem Fall eine Kolbstraße ist und dass wir dann genau sehen, in diesen Menschen ist was passiert. Ja, es ist kein Medienbericht, es ist kein Zeitungsartikel, es ist kein Report, sondern das sind die Menschen, denen das passiert ist. Dessen Vater, dessen Bruder, dessen Schwester, dessen Mutter, dessen Großmutter. Und darum habe ich auch eben gesagt, inwiefern wurde das mit Betroffenen des Holocaust besprochen, ob dieses Mahnmal in der Form dorthin kommen soll. Ja, das war deswegen. Aber darf ich das jetzt ankündigen, dass Ulf Ermünde eventuell schon drin ist, der Künstler, mit in unserer Diskussion?
Ja.
Oder noch einstellen.
Genau, du
hast. Bist du da, Ulf?
Ich glaube nicht, das würde man durch so ein Jijim hören. Vielleicht. Wir spielen einfach nochmal einen Song von dir, dann kann er sich ganz entspannt einwählen und du könntest theoretisch ihn auch nochmal anrufen oder so.
Dann mach ich das, genau.
Genau, wir haben jetzt noch zwei Songs von dir, die du vorschlagen hast, von Refpolk und dir, Niemand wird vergessen und Malilev Nuparasan. Und dann machen wir dann einfach die Sendung weiter. Okay, bis gleich.
Okay, ciao.